NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Wenn das Jahr zu Ende geht, dann darf es musikalisch ein bisschen festlicher werden. Und wer das liebt, ist beim Silvesterkonzert der Hannoverschen Hofkapelle goldrichtig. Über das Programm und die Lust an der Musik spreche ich gleich mit Frithjof Koch, Solist an den Pauken, und Dorothee Palm am Cello. Und dann geht es in die zweite Klasse der Grundschule Hiddesdorf. Sie macht mit beim inklusiven Kompositionsprojekt Drachenwelten, gemeinsam mit Profimusikern der Staatsoper Hannover. Das fertige Stück wird dann im Juni kommenden Jahres beim Kinderkonzert aufgeführt. Wir haben den Schülern beim Komponieren zugehört. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ja, dann darf es musikalisch ruhig ein bisschen festlicher werden. Und wer das liebt, ist beim Silvesterkonzert der Hannoverschen Hofkapelle goldrichtig. Die Musikerinnen und Musiker bringen nämlich am letzten Abend des Jahres den barocken Glanz Hannovers zum Leuchten mit Werken von Bach, Telemann, Fischer und Händel. Und hier bei mir im Kulturspiegel sind zwei, die genau wissen, wie man das alte Jahr schwungvoll zu Ende bringt. Frithjof Koch, er ist Solist an den Pauken, und Dorothee Palm am Cello. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Moin.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Das Silvesterkonzert der Hannoverschen Hofkapelle, Doro, ist ja längst Tradition. Was erwartet das Publikum denn diesmal musikalisch? Verraten können wir ja schon mal, es wird richtig gefeiert.
Ja, es wird richtig gefeiert, und zwar 350 Jahre Herrenhäuser Gärten. Da spielen wir eben mit dem Silvesterkonzert das Abschlusskonzert dieses Feierjahres oder Jubiläumsjahres. Und 20 Jahre Silvesterkonzert und 30 Jahre Hannoversche Hofkapelle. Also wird richtig gefeiert.
Und es ist nicht nur laut, sondern es gibt auch leise Töne. Was erwartet die Leute, die kommen?
Es erwartet die Leute wirklich ganz glänzende Barockmusik und mit Pauken und Trompeten, aber eben auch nur mit Traversflöte oder nur mit Oboen und Geigen. Also alles, was der Barock, die Barockmusik zu bieten hat, wird von uns aufgefahren, denke ich.
Frithjof Koch ist auch hier mit bei mir. Du bist Solist im Konzert für 8 Pauken. Das klingt jetzt erstmal so nach richtig Wumms. Was ist das für ein Stück, für ein Konzert, auf was man sich da freuen kann?
Also es geht erstmal für mich damit los, dass ich viel schleppen muss. Aber die Pauken sind über eine Oktave gestimmt, C-Dur von G zu G. Und das Stück ist eigentlich mal zu einem Jubiläum komponiert worden für irgendeinen Herzog in Mecklenburg-Vorpommern, also Ludwigs Lust. Und der erste Satz ist also relativ schwungvoll, hat leise und kräftige Momente, aber richtig laut ist es nicht. Also muss sich keiner Kopfhörer aufsetzen.
Aber 8 Pauken, ich meine, da brauchst du ja eine Spannweite.
Ach ja, so klein bin ich ja zum Glück nicht. Nein, also ich habe sie so hingestellt, dass ich alle Pauken spielen kann. Ja.
Doro, du sitzt am Cello. Das ist ja ein Instrument, das oft das Herz und Fundament eines Ensembles ist. Wie schafft man es denn zwischen Bachs Eleganz und Telemanns Virtuosität und Händels Feuerwerk immer die Balance zu halten?
Das ist eine gute Frage. Ich sage einfach mal ganz lapidar, weil man es kann. Also ja, wir machen das ja schon ganz lange mit der Hofkapelle, habe ich ja eben schon gesagt. Und das Orchester gibt es ja nicht erst seit 30 Jahren, sondern der Grundstock sozusagen war ja die Kapelle Agostino Stefani, damals unter der Leitung von Lajos Rovatkai. Und das Orchester gibt es eigentlich seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und Jahrtausends. Und macht einfach Spaß, diese Farbigkeit gemeinsam zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen.
Aber das Silvesterkonzert ist ja nicht nur die Musik, die so wunderbar ist, sondern auch immer ein ganz besonderes Erlebnis zum Jahresausklang. Das ist immer was Besonderes. Gibt es für dich als Musikerin so einen besonderen Moment an dem Abend, wo du dich immer wieder darauf freust, wo du sagst, oh schön, dass wir es in diesem Jahr wieder machen?
Ja, das ist, wenn wir auf die Bühne kommen und wir sehen, dass der wunderschöne Saal der Galerie in Herrenhausen, dass der wieder mal voll ist, dass er bis auf den letzten Platz besetzt ist und dass man eben für die Menschen, die uns seit Jahren oder man kann ja sagen seit Jahrzehnten die Treue halten, dass man für die eben einfach an diesem Silvesterabend ein schönes Programm auf die Bühne bringen darf.
Und du bist in diesem Jahr auch mit dabei, Frithjof. Worauf freust du dich da jetzt am meisten?
Eigentlich auf die Gespräche nach dem Konzert. Das ist, das Publikum kommt ja und spricht uns an. Viele kennen einen auch schon. Gut, dass sie natürlich meinen Namen kennen und ich nicht ihren, das ist ganz klar.
Ja.
Das ist
aber ihr lernt aber euch kennen.
Man lernt sich kennen, man hat doch auch interessante Fragen, die man beantworten muss.
Was sind denn das für welche? Was wirst du so gefragt?
Auch ganz viel Verschiedenes. Einmal um Technik, wie oder weshalb ich so kleine Plättchen auf die Felle lege. Das also halt akustische Gründe. Und also es kommen die diversesten Fragen. Also ganz unterschiedlich. Da kann man jetzt nicht keinen keinen groben Überblick schaffen. Das geht gar nicht.
Und wie sieht es mit dem Üben aus, Duro? Wird jetzt schon immer kräftig geprobt oder geht das jetzt erst demnächst so richtig los?
Also wir mit der Hofkapelle, wir haben projektbezogene Proben. Also natürlich bereitet jeder die seine Stimme und seinen Part entsprechend vor. Aber wir beginnen zu proben am 29.12. und dann proben wir 2 Tage. Und zum Teil ist das aber auch schon Repertoire, die Musik, die wir spielen. Zum Teil wird es neu erarbeitet. Ja, und dann am 31. gibt es immer noch eine Anspielprobe und um 17 Uhr dürfen wir dann das Konzert spielen.
Gibt es ein Stück, worauf du dich jetzt dann am 31.12. am allermeisten freust und auch Gänsehautgarantie hast?
Oh Gott, Frithjof sitzt jetzt hier, nee, und ich...
Sag, was du möchtest.
Okay, also ich freue mich wahnsinnig auf die Hammoll-Suite. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Und Brian Berryman an der Traversflöte ist einfach, das ist einfach ein Gott in dem Stück, möchte ich sagen.
Du freust dich am meisten auf deine Pauken, Frithjof.
Nicht unbedingt. Also ich muss dazu sagen, die Hammoll-Suite habe ich bei der Aufnahmeprüfung damals zum Studium auf dem Xylophon gespielt.
Auf dem Xylophon?
Auf dem Xylophon.
Wie spannend ist das denn?
Das können wir ja Silvester auch mal machen, nächstes Jahr.
Ja. Nee, ja, dieses Jahr bringe ich nicht noch ein Xylophon mit.
Das ist zu viel. Die 8 Pauken müssen hingeschleppt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute hierher gekommen seid, zu mir in den Kulturspiegel. Frithjof Koch und Dorothee Palm von der Hannoverschen Hofkapelle. Und in diesem Jahr gibt es wirklich ein feuriges Silvesterprogramm. Das wird Sie begeistern. Also alles ist dabei, von Bach über Telemann bis hin zu Händels legendärer Feuerwerksmusik. Und wenn Sie jetzt Karten haben möchten für dieses Konzert, der Vorverkauf, der hat nämlich begonnen. Und Sie bekommen die Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen und natürlich auch beim Schloss Herrenhausen. Da kann man auch mal vorbeigehen. Schön, dass ihr da gewesen seid.
Danke für die Einladung nochmal.
Ja, danke.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Beim Wort Drachen, an was denken Sie da als erstes? Wahrscheinlich an feuerspeiende Ungeheuer oder an fliegende Freunde fürs Leben. Und was würden Sie auf die Frage antworten, wie klingen eigentlich Drachen? Genau diese Frage beschäftigt Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover. Für das inklusive Kompositionsprojekt Drachenwelten arbeiten 3 Schulklassen mit Profimusikern der Staatsoper Hannover zusammen. Und das fertige Stück wird dann im Juni kommenden Jahres beim Kinderkonzert aufgeführt. Svenja Estner hat der 2. Klasse der Grundschule Hiddesdorf beim Komponieren zugehört.
Liebe Klasse 2, B wie Banane. Guten Morgen.
Es ist das 2. Mal, dass die Musiker und Komponisten der Staatsoper in der 2. Klasse vorbeischauen. Schon einmal waren sie im September dort und haben sich mit den Kindern die Geschichte rund ums Musikstück ausgedacht. Es soll in einem Dschungel spielen. Dort liegen 3 Dracheneier, aus denen 4 Drachenbabys schlüpfen. Zuerst muss also der Dschungel nach Dschungel klingen, sagt der Komponist Hauke Beerheide.
Wie ist das mit den Tieren im Dschungel? Was für Tiere gibt es im Dschungel?
Schlangen.
Schlangen? Wie klingen Schlangen?
Papageien.
Papageien, wie klingen denn Papageien?
Damit die Tiere auch Stimmen bekommen, geht's nun ans Komponieren. Die Kinder teilen sich dazu in Gruppen zu je 2 bis 3 Personen auf. Helene und Ahit arbeiten zusammen mit dem Oboisten Nikolaus Kolb an der Klanggeschichte der Wildkatze.
Also jetzt haben wir, sie klettert langsam auf den Baum rauf. Ne? Das wäre zum Beispiel, ne, wir haben ja gesagt, wenn die so klettert, vielleicht so. Und da wäre jetzt oben der Papagei und jetzt, der Papagei fliegt weg. Fliegt der Papagei weg, schwupp. Und was macht die Katze dann?
Die ist pinkig und geht nach unten wieder.
Sie probieren noch ein wenig herum und die Wildkatze klingt am Ende so. Ah. Unterdessen überlegt sich Ben zusammen mit Robert, was die Papageien zu erzählen haben.
Wir haben uns so einen Papagei ausgedacht, und einer in der Geschichte wird immer gerettet und erstmal ist er böse und dann wird er befreundet und dann wird er so netter.
Ben malt einen grünen Papageien auf ein Blatt Papier und Anweisungen, wie der Vogel klingen soll. Siri Nittima probiert das auf der Querflöte umzusetzen.
Und dann kommt Nette.
Ja.
Und zusammen.
Siri fand es herausfordernd.
Insbesondere, wenn die Jungs vorgesungen haben, so. Und dann habe ich versucht, okay, mit der Flöte dann zu probieren. Die waren begeistert, was man aus der Flöte rausholen kann. Eventuell war es jetzt nicht 1:1 genau das Gleiche. Aber es war cool, rumzuprobieren auf jeden Fall.
Alle Dschungeltiere haben eine Melodie. Nun geht es weiter mit der Geschichte rund um die Dracheneier.
Die Eier liegen auf dem Boden und sind noch gar nicht beweglich. Es knirscht und knackst in den Eiern. Es wird immer lauter. Und jetzt platzt auf eurer Seite ein kleiner Eierdeckel ab.
Und nun schlüpfen die Drachenbabys. Die frisch geschlüpften Echsen sollen nun zum ersten Mal fliegen. Auch dafür werden Melodien gesucht. Der Workshop ist vorüber. Die Klassenlehrerin Julia Tacke ist stolz auf ihre Klasse.
Und sich die Kinder dann ja anhand von diesen Bildern, auch vom letzten Mal, dann nochmal die Tiere und die Geräusche, die die Tiere machen, aufzuschreiben. Also das fand ich richtig stark, dass sie ja im Grunde wirklich so eine Partitur entwickelt haben.
Das komplette Drachenweltenstück wird dann beim Kinderkonzert in der Staatsoper in Hannover zu hören sein. Und zwar vor ausverkauftem Haus.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend mit uns. Im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig hängen unter anderem Gemälde von Rubens und Rembrandt. Und jetzt sind 19 Werke niederländischer Meister zur Sammlung dazugekommen. Die Bilder wurden dem Museum von einem Ehepaar vermacht. Wir haben sie uns angesehen. Dann geht's ins Sprengel-Museum in Hannover. In den 1920er Jahren stand Käthe Steinitz im Mittelpunkt der jungen avantgardistischen Kunstszene Hannovers als eine der wenigen Frauen. Danach geriet ihr Werk aber in Vergessenheit. Und das soll sich mit der Schau Käthe Steinitz von Hannover nach Los Angeles ändern. Und wir haben uns mal mit dem Süßen beschäftigt. Süße Katzenvideos auf Social Media, Herzchen-Emojis, Plüschtiere für Erwachsene. Da kann man den Eindruck bekommen, Niedlichkeit ist überall. Warum verfallen viele von uns so häufig dem Süßen? Und was sagt das Phänomen eigentlich über unsere Zeit aus? Da haben wir mal nachgefragt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig gehört mit seinen 270 Jahren zu den ältesten und zu den bedeutendsten Kunstmuseen in Europa. Es hängen dort Gemälde von Rubens und Rembrandt. Und jetzt sind 19 Werke niederländischer Meister zu dieser Sammlung dazugekommen. Die Bilder wurden dem Museum von einem Ehepaar vermacht. Eine Geschichte, wie sie das Landesmuseum noch nie erlebt hat. Frank Ieben mit der ganzen Geschichte.
Vom Ehepaar Kornrumpf und ihrer Sammlung in Hannover hatte Museumsdirektor Thomas Richter bis zu einem Anruf von Gisela Kornrumpf im vergangenen Jahr noch nichts gehört. So war er zunächst auch zurückhaltend.
Ich habe viele solcher Termine und besuche natürlich Menschen, die Dinge anbieten. So habe ich keine großen Erwartungen gehabt und bin nach Hannover gefahren und war natürlich, als die Tür sich öffnete, eine bescheidene kleine Wohnung. Ich war völlig von den Socken, wie man so schön sagt, weil hier eng auf eng wertvollste Bilder hingen in einer ganz, ganz hervorragenden Qualität. Aber auch in einer ganz, ganz hervorragenden Erhaltung.
Die Kornrumpfs waren Ärzte mit einer Praxis in Salzgitter. Später haben sie sich in Hannover zur Ruhe gesetzt. Dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig waren sie emotional verbunden, sagt Direktor Richter.
Sie haben über Jahrzehnte Kunst gesammelt und sie haben über Jahrzehnte auch ihren Geschmack gebildet. Und das haben sie in unserem Museum getan, ohne dass wir davon wussten. Es gab keinen Kontakt, auch meine Vorgänger hatten keinen Kontakt zu dem Ehepaar.
Sie hätten das Museum immer wertgeschätzt. wertgeschätzt und nahmen es also ins Testament auf. Nach dem Tod ihres Mannes verstarb Gisela Kornrumpf im März 2025. So wurden die 19 Meisterwerke von 17 holländischen und flämischen Malern nach Braunschweig transportiert. Die Bilder aus dem 17. und 18. Jahrhundert zeigen Winterlandschaften, Wälder, Flüsse, sagt die Leiterin der Gemäldegalerie Silke Gartenbröcker.
Es gibt sehr berühmte Künstler wie Salomon von Reusdahl und Jan van Hooyen in der Sammlung. Also das sind Namen, die hängen in jeder großen Galerie, gelten als Miterfinder der typischen holländischen Landschaft, so wie wir sie kennen. Und es gibt eben auch eine ganze Anzahl, ich würde mal sagen, 2/3 der Künstler sind nicht so berühmt, heute nicht so berühmt. Aber sie zeigen eben doch die große Breite an Fachmalern.
Eines der besonderen Werke ist ein sehr seltenes Rundbild. Das runde Gemälde war 1980 das erste Kunstwerk, das sich die Kornrumpfs zulegten. Das 19. und letzte Werk der Sammlung ist Salomon van Reusdahls Befreiung der Stadt Brielle. Es zeigt, wie niederländische Aufständische auf Booten die Stadt erreichen, um sie von der spanischen Herrschaft zu erobern. Für das Museum eine Jahrhundertschenkung. Getragen wird das Museum vom Land Niedersachsen. Der niedersächsische Kulturminister Falko Moors ist begeistert über die Stiftung des Ehepaars Kornrumpf.
Das ist natürlich eine ganz besondere Schenkung, alleine schon was die Dimension und was die Ergänzung angeht. Und es spricht auch dafür, dass es einfach ein sehr, sehr hohes Vertrauen in das Herzog-Anton-Ulrich-Museum gibt, was uns natürlich stolz macht und aber auch sehr dankbar, dass eben wir jetzt sozusagen als Land, aber eben auch das Museum hier bedacht werden mit dieser Schenkung.
In 1 bis 2 Jahren soll es dann eine Ausstellung mit den 19 Meisterwerken im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig geben, so die Leiterin der Gemäldegalerie Silke Gartenbröcker.
Wir sind jetzt gerade dabei, die Gemälde noch weiter zu erforschen, sowohl technologisch, wir machen natürlich Röntgenuntersuchungen, Infrarotuntersuchungen, Mikroskopieren. Ich widme mich dann auch der kunsthistorischen Forschung, um einfach wirklich auch noch mehr erklären zu können und um das dann natürlich erstmal in einer Sonderausstellung dem Publikum vorzustellen, bevor dann ein Teil der Werke sicherlich auch die Dauerausstellung bereichern kann.
Darin soll es dann nicht nur Informationen zu den Werken und Malern geben, sondern auch über die Spender. Gisela und Eberhard Kornrumpf.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. In den 1920er Jahren, da stand Käthe Steinitz im Mittelpunkt der jungen avantgardistischen Kunstszene Hannovers und das als eine der wenigen Frauen. Danach geriet ihr Werk in Vergessenheit und das soll sich jetzt ändern mit der Schau Käthe Steinitz von Hannover nach Los Angeles im Sprengelmuseum Hannover. Es ist die erste umfassende Retrospektive der Künstlerin, Autorin und Kunstwissenschaftlerin. Viele dieser Werke sind erstmals zu sehen. Agnes Bürich war für uns dort.
Auf einen der Höhepunkte der Ausstellung stößt man gleich im ersten Ausstellungsraum. 5 frisch restaurierte Bilder in der Technik der Hinterglasmalerei hängen da. Badende Kinder von 1919 zeigt bunte, flächige Gestalten in einem blauen Meer. Weiße Streifen deuten Schaumkronen an, hinten fährt ein oranges Segelboot gen Horizont. Die Malweise, die aus der Volkskunst stammt, hatten die Künstler des Blauen Reiters wiederentdeckt. Käthe Steinitz habe diese Technik als erste in Hannover etabliert, sagt Kuratorin Isabel Schulz.
Steinitz malt mit wasserlöslichen Farben, also wie Aquarelle, nicht auf Papier wie üblich, sondern eben auf Glas. Und dann sieht man ja das Glas von vorne, denn es heißt ja Hinterglasmalerei, sodass das Bild dann sozusagen seitenverkehrt erscheint, also anders als man es vor sich sieht, wenn man es malt, also fast wie so eine Art Drucktechnik. Und diese Bilder haben natürlich eine ganz besondere Brillanz, weil sie ja transparent sind.
Mehr als 2000 Werke umfasst die Schenkung, die das Sprengelmuseum 2018 aus dem Nachlass der Familie von Käthe Steinitz erhielt. 180 Werke werden jetzt in Hannover gezeigt. Darunter sind Zeichnungen, Fotografien und Texte. 1889 als Tochter eines Juristen in Oberschlesien geboren, erhält Käthe Steinitz zunächst in privaten Studienzirkeln in Berlin Unterricht. Als Frau darf sie vor dem Ersten Weltkrieg keine Kunstakademie besuchen. Doch Käthe Kollwitz, die zeitweilig ihre Lehrerin ist, zeigt ihr, dass ein Leben als Künstlerin möglich ist. Nach Heirat und Umzug engagiert sich Käthe Steinitz in Hannover für die Rechte der Frau.
Sie war dann zum Beispiel auch in Hannover eine der ersten, die bei der GEDOC, als dann die Gesellschaft für die Künstlerinnen hier auch gegründet wurde, eine Ortsgruppe Mitte der 20er Jahre mit dabei und war auch im Beirat und hat auch ein Jahrbuch mitgestaltet. Also sie war da ganz engagiert, hat Feste, die die Gesellschaft veranstaltet hat, dann mitgestaltet.
Ihre Rolle als Gastgeberin eines Salons für Kulturschaffende in Hannover und ihre enge Zusammenarbeit mit Märzkünstler Kurt Schwitters werden in der Ausstellung berührt. Doch im Vordergrund steht ihr eigenes Werk. Farbstarke, expressive Arbeiten hängen daneben filigranen Zeichnungen. Erstmals wird auch eine Reihe von Porträts und künstlerischen Fotos gezeigt, die in den 20er und 30er Jahren entstanden, immer auf der Suche nach neuen Perspektiven.
Da war sie sehr offen eben für diese neuen Zugänge oder Aspekte der Fotografie, vor allem für die Hell-Dunkel-Kontraste und die Oberflächenstrukturen, also zum Beispiel die Oberfläche eines Wassers, aber vor allem auch diese Art des ungewohnten Schauens von oben.
In Deutschland mit Veröffentlichungsverbot belegt, emigriert Käthe Steinitz 1936 in die USA. Mit Kamera und Stift erkundet sie New York und folgt später ihren Töchtern nach Los Angeles. Eine lange Reihe von Ringbuchblättern zeugt von Reisen durch die USA und Mexiko, auf denen sie die indigene Kultur porträtiert. Zeichnend beobachtet sie die Welt, was die neue Ausstellung im Sprengel-Museum einmal mehr zeigt.
Wenn Sie Lust haben, Käthe Steinitz von Hannover nach Los Angeles zu sehen im Sprengel-Museum Hannover und das noch bis zum 25. Januar. Schön, dass Sie bei uns sind. Dienstagabend, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Süße Katzenvideos auf Social Media. Plüschtiere für Erwachsene. Herzchen-Emojis. Man bekommt schon so ein bisschen den Eindruck, Niedlichkeit ist momentan wirklich überall. Was früher als Kinderkram galt, ist heute ein riesiger Markt. Warum verfallen viele Menschen so häufig diesem Süßen und was sagt das Cuteness-Phänomen über unsere Zeit aus? Ein Rückzug ins Kuschelige angesichts der Bedrohungen durch Klima, durch Krisen und Kriege? Die Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut hat über das Thema geforscht und Jonas Kühlberg wollte mehr darüber wissen.
Hamburg Polaris Convention. Zehntausende pilgern auf Anime-Feste wie diese, auf denen es bunte Kreaturen mit großen Augen und ganz viel Plüsch gibt. Mittendrin ist Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut. Und die muss hier nicht lange nach der Niedlichkeit suchen.
Hier haben wir Kawaii-Merch zum Beispiel. Schau mal, wie niedlich das ist. Wie süß das ist.
Anne-Kathrin Kohut erforscht das Phänomen Niedlichkeit, das längst die Museen erobert hat. Ausstellungen im NRW-Forum Düsseldorf, in der Kunsthalle Erfurt oder Rotterdam und im Somerset House in London widmeten sich schon dem Thema.
Der Kitschverdacht fällt häufig. Tatsächlich sammle ich zum Beispiel Kuscheltiere und das stößt schon hin und wieder auf Irritation, sage ich mal.
Der Hype um Niedlichkeit ist ungebrochen. Hello Kitty ist auch nach über 50 Jahren beliebt. Pokémon-Karten erzielen noch immer Rekordpreise. Und dann sind da ganz aktuell natürlich noch die Labubus. Der Run auf diese hübsch-hässlichen Plüschmonster war in diesem Sommer enorm. Sogar der Louvre verkauft inzwischen Labubus in limitierten Fassungen, verkleidet als berühmte Kunstwerke. Inzwischen hat also auch die Kunst die Niedlichkeit entdeckt und stellt damit die bisherigen Regeln der Hochkultur auf den Kopf, sagt Anne-Kathrin Kohut.
Ich glaube, dass Niedlichkeit so in den letzten Jahren so viel Aufwind bekommen hat, liegt schon vor allem daran, dass sich verschiedene Communities, die Interesse haben an dieser Ästhetik, online vernetzen können und auch nicht mehr nur das konsumieren müssen, was ihnen von unserer Medienlandschaft vorgesetzt wird. Und da lässt sich schon beobachten, dass zum Beispiel US-amerikanische Popkultur eher an Einfluss verliert, während ostasiatische Popkultur zunehmend an Einfluss gewinnt.
Die Wurzeln des Trends liegen in Japan. Dort entstand in den 70ern die Kawaii-Kultur. Künstler wie Takashi Murakami haben Niedlichkeit in die Kunstwelt gebracht. Aktuell lassen sich seine bunten Smiley-Blumen und Anime-Figuren übrigens auch im Sprengel-Museum in Hannover bestaunen. Super Flat nennt Takashi Murakami seine Kunst, erklärt Sprengel-Kurator Reinhard Spieler.
Erstmal rein räumlich eine Kunst, die eben ganz stark an der Oberfläche bleibt, also auf grafische Elemente sich beschränkt, auf Flächenelemente und spielt es gleichzeitig aber eben auch inhaltlich, dass die Flatness eben eine Comic-Kultur reflektiert.
Doch warum wirken niedliche Dinge auf uns so anziehend? Die Hintergründe liegen in der Neurowissenschaft, sagt Publizistin Anne-Katrin Kuhut.
Also natürlich hat das schon was mit dem Beschützerinstinkt zu tun. Konrad Lorenz hat das ja mal das Kindchenschema genannt, dass sozusagen dieses Gesicht mit den ganz großen Augen und der runden Form und so weiter in uns auslöst.
Große Kulleraugen, Stupsnase, runder Kopf. Biologisch programmiert uns das auf Fürsorge. Studien beweisen, niedliche Bilder senken das Stresshormon Cortisol, fluten uns mit Dopamin. Anne-Katrin Kuhut glaubt, dass Niedlichkeit auch eine Überlebensstrategie in Krisenzeiten sein kann. Kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Weg, Empathie und Fürsorge zu bewahren. Denn eine Welt, die Videos über Katzenbabys und Hundewelpen hervorbringt, scheint noch nicht verloren.
Und das war's schon wieder mit dem Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Stunde lang ganz viel Kultur und ich hoffe, dass wir uns dann kommenden Dienstag wieder hören. Ich freue mich schon auf Sie und wünsche Ihnen jetzt einen traumhaft schönen Abend bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.